Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Und dann habe ich den irgendwann in die Hände bekommen. Und ich weiß noch, es gibt ein Foto, wie ich so diesen Gürtel halte. Und das war so, wo ich dachte, das ist irgendwann meiner. Ich habe es irgendwie, ja, ich habe es gewusst, wenn ich hier alles mache und so, dann irgendwann soll das meiner sein. Und dann an dem Tag, wo ich dann eben diesen Kampf auch gewonnen habe, habe ich auch immer diesen Moment im Kopf gehabt, wie ich diesen Gürtel halte, wo er noch gar nicht meiner war.
Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro Mind Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst oder dich in der Weltspitze etablieren möchtest, wir supporten dich dabei. Mit unserem Konzept konnten unsere Athleten bereits Olympiasiege feiern, aber auch zahlreiche Erfolge im Leistungs- und Hobbysport in den unterschiedlichsten Disziplinen erzielen. Getreu dem Motto Making the Best Even Better bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im ProMind Athlete Podcast. Heute mal wieder mit einem Interview und zwar mit Tina Ruprecht. Schön, dass du dabei bist, Tina.
Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich mega auf unser Gespräch. Wir haben uns vor, glaube ich, so 3-4 Wochen connected. Ganz ehrlich, weil ich einfach durch ja so ein bisschen auch den Hype um deinen Weltmeistertitel im Boxen überhaupt so ein bisschen auf deine Journey aufmerksam geworden bin und mir dann ein bisschen genauer angeschaut habe, was so ja die letzten Jahre sportlich so getrieben hast und dachte mir, hey, super spannende Geschichte und da steckt auf jeden Fall eine ganze Menge drin, auch aus mentaler Perspektive. Weshalb wir heute hier sitzen und das Ganze mal ja so ein bisschen uns detaillierter anschauen wollen, was dich auch dahin gebracht hat, dass du jetzt Weltmeisterin bist, seit Januar im Atomgewicht wieder. Davor warst du ja auch schon Weltmeisterin, kommen wir ja gleich nochmal sicherlich auch dazu in einer anderen Gewichtsklasse. Bevor wir aber über die ganzen WM-Titel sprechen und das, was jetzt vielleicht auch die Leute mitbekommen haben, die sich fürs Boxen im deutschen Bereich interessieren, fürs Profiboxen vor allem auch. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Wie bist du eigentlich zum Boxen gekommen, Tina?
Das ist schon ganz schön lange her, und zwar vor 18 Jahren. Da hat ein Kindheitsfreund von mir, der hat Kickboxen gemacht. Und ich habe schon immer geliebt, mich zu bewegen. Und der hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, und ich war halt aber nie in irgendeinem Verein und hatte auch keine spezifische Sportart, aber ich dachte mir immer, weil mein Opa, der hat immer Olympia geschaut und das hat mich immer voll fasziniert, so die Sportler, also Leichtathletik hat er immer geguckt und dann dachte ich mir als Kind immer, wo geil, ich wäre auch mal gern Sportler irgendwann, aber ich wusste nicht, welche Sportart. Und der hat mich damals dann zum Probetraining ins Kickboxen mitgeschleppt und dann habe ich da einfach mitgemacht und dann fand ich das einfach mega geil und habe auch sofort gemerkt, okay, das ist voll meins und das liegt mir. Und ja, von da an habe ich dann eigentlich angefangen, wie eine Verrückte jeden Tag ins Training zu rennen und bin dann aber nach knapp einem Jahr zum klassischen Boxen gewechselt, weil das mir einfach irgendwie besser gelegen hat und auch mehr gefallen und einfach mehr Spaß gemacht hat. Ja, und dann habe sich das ziemlich schnell bei mir so entwickelt, dass ich eben in dem Sport auch was erreichen will. Ja, also so kam es dazu.
Okay, cool. Was würdest du sagen, ist so das, was dich am Boxen besonders begeistert?
Boxen ist ein sehr harter Sport. Also im Ring, da gibt es halt keine Gnade, aber ich liebe das einfach. Ich liebe so dieses eins gegen eins wirklich, dass man sich im direkten Vergleich misst. Einfach wer Schläge kriegt, ist der Bessere. Und ich liebe das auch, weil es so ehrlich ist. Also du kannst einfach nichts verstecken im Ring. Ich vergleiche das manchmal ein bisschen mit so Mannschaftssport. Wenn halt heute jetzt nicht so dein Tag ist, dann gibt's halt noch andere, die vielleicht performen und dann kann man immer noch gewinnen. Aber wenn du halt beim Boxen nicht fit bist oder scheiße drauf bist, dann hilft dir niemand und dann kriegst du halt auf die Fresse. Und man sieht alles im Ring, man sieht alles, ob du noch kannst oder nicht. Und ja, das liebe ich einfach. Und ich liebe auch, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der die Harmonie liebt. Ich mag überhaupt keine Konflikte. Und aber beim Boxen geht es ja genau darum. Und deswegen ist es auch manchmal so vielleicht auch mein Ziel, wo ich den ganzen Dampf so ablassen kann, weil im Ring da bin ich einfach anders. Da kann ich jemand anders sein. Und ja, das fasziniert mich auch so einfach.
Mega gut. Wenn du sagst, dass dich vor allem so auch natürlich diese Konfrontation fasziniert und mal so einen kompletten Kontrast zu leben zu der eigentlich vielleicht Harmoniebedürftigkeit, die du sonst in anderen Bereichen hast, fällt es dir dann leicht, auch im Ring in diese Konfliktsituation reinzugehen oder ist das was sich für dich einfach entwickelt hat?
Nee, es fällt mir komplett leicht. Also so und es geht ja schon los vor dem Kampf, wenn du dann so an dem Veranstaltungsort auf deinen Gegnerin triffst und die dann zuerst mal siehst, da geht ja schon so ein bisschen dieses Spielchen los. Und ja, das ist aber halt auch ein Teil davon. Viel ist natürlich auch immer Show und letztendlich ist es auch ganz egal, was nach außen hin geredet und gezeigt wird, weil am Ende zählt nur das, was im Ring passiert. Und da kann der mit der größten Klappe halt als erstes K.O. gehen. Und ja, und deswegen fällt es mir gar nicht schwer. Sobald ich da oben stehe, dann bin ich einfach in meinem Ding, in meinem Element.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass es relativ schnell ging, dass du so nach dem Einstieg dann ins Boxen, nach dem Switch vom Kickboxen zum Boxen, wirklich die Ambition entwickelt hast, das Ganze ja wirklich professionell zu machen, beziehungsweise einfach große Ziele in dem Bereich hattest. Wie lange hat es dann gedauert, bis du wirklich das erste Mal so für dich dieses wirkliche Gefühl von Erfolg im Boxsport hattest?
Also Gefühl von Erfolg eigentlich schon nach dem ersten Kampf. Einfach, wenn du da als Sieger halt rausgehst. Es ist schon so die erste Erfahrung, der erste Sieg und das ist ja auch schon ein Erfolg. Und ja, klar, dann ging es halt weiter mit den ersten Meisterschaften, den ersten Titeln und so und aber das baut ja alles aufeinander auf. Also das sind ja Zwischenschritte. Du bist ja nicht von heute auf morgen, keine Ahnung, Weltmeister, sondern sind ja alles kleine Schritte. Und so ist, finde ich, jeder Schritt ja irgendwo ein Erfolg. Mhm. Oder selbst wenn mal Dinge im Training funktionieren, die du lange geübt hast und die vielleicht nicht so gut geklappt haben und dann im Sparring zum ersten Mal funktionieren und du merkst dann, wow, hey, das klappt und ich kann das umsetzen. Das ist auch schon ein Erfolg, finde ich. Also es ist nicht immer nur der Wettkampf, sondern natürlich auch das tägliche Training.
Mhm. Finde ich super spannend, dass du schon für dich diese Perspektive hast, so vielleicht auch entwickelt hast, weil ich immer wieder gerade auch merke bei vielen Sportlern, dass sie eben genau diese Perspektive für die kleinen Erfolge gar nicht unbedingt haben. So, dass es natürlich immer nur um die großen Erfolge geht. Es geht vielleicht um ja, die einzelnen Kämpfe, die du gewinnst, aber es geht vor allem auch um wirklich Titel, die du gewinnst. Und diese kleinen täglichen Erfolge, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, die Umsetzung von irgendwie Übungen dann im Sparring und Sachen, die vorher vielleicht nicht so gut funktioniert haben, dann wirklich besser zu machen, das geht bei vielen halt wirklich, glaube ich, unter und sorgt dann vielleicht manchmal dafür, dass man gar nicht auch für die wichtigen Events, für die wichtigen Wettkämpfe, das nötige Selbstvertrauen hat, weil man diese kleinen Erfolge im Alltag völlig übersprungen hat und dadurch gar nicht weiß, okay, was habe ich eigentlich gerade in den Wochen, Monaten der Vorbereitung alles verbessert, wie habe ich mich entwickelt und warum ja, kann ich jetzt heute hier mit Selbstvertrauen in den Ring steigen in dem Fall?
Absolut, genau. Ja.
Du bist ja schon dann relativ früh, je nachdem, wie man das sozusagen betrachtet, Weltmeisterin geworden. Das erste Mal in einer anderen Gewichtsklasse als jetzt 2024. Und du warst auch lang Weltmeisterin dann in der anderen Gewichtsklasse. Nimm uns mal kurz gedanklich mit, wie war es für dich, das erste Mal wirklich den WM-Gürtel in der Hand zu halten?
Ja, es war mega einfach, weil das war mein Lebenstraum, ja, und den habe ich mir halt dann an diesem Tag erfüllt. Und ich muss immer daran denken, weil es gibt immer so Conventions von verschiedenen Weltverbänden, wo du immer als Champ eingeladen wirst. Und ich war mal bei meiner allerersten WBC-Convention, also WBC ist ja der Weltverband, in dem ich dann später Weltmeisterin wurde. Und ich war bei der ersten Convention, die war damals also meine erste Convention in Aserbaidschan, in Baku. Und da war ich aber noch gar nicht Weltmeisterin, aber ich war trotzdem irgendwie dabei. Und da lag dann dieser, da war irgendwo dieser Gürtel halt. Und dann habe ich den irgendwann in die Hände bekommen. Und ich weiß noch, es gibt ein Foto, wie ich so diesen Gürtel halte. Und das war so, wo ich dachte, das ist irgendwann meiner. Ich habe es irgendwie, ja, ich habe es gewusst, wenn ich alles mache und so, dann irgendwann soll das meiner sein. Und dann an dem Tag, wo ich dann eben diesen Kampf auch gewonnen habe, habe ich auch immer diesen Moment im Kopf gehabt, wie ich diesen Gürtel halte, wo er noch gar nicht meiner war. Und das Bild hat mir irgendwie immer auch Kraft gegeben.
Mega gut. Ja, kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil am Ende, ich meine, gerade auch im mentalen Training, wir arbeiten ja auch mit unseren Athleten super viel mit Visualisierungen auf verschiedenen Ebenen. Und manchmal geht es vielleicht darum, wirklich so Bewegungsabläufe zu visualisieren, aber immer wieder geht es natürlich auch darum, so mal das Bigger Picture zu visualisieren, die großen Ziele zu visualisieren. Und da ist natürlich so eine Ebene, wenn du dich vielleicht irgendwie jetzt zu Hause hinsetzt und dir vorstellst, wie du im Kampf oder nach dem Kampf dann den Gürtel in der Hand hältst und aber noch gar nicht wirklich weißt, okay, wie fühlt sich das eigentlich an? Oder du quasi so wirklich dieses Real-Life-Example hast, von dem du gesprochen hast, da in Baku, dass du wirklich diesen Gürtel in die Hand nehmen kannst und zwar weißt, so, okay, das ist noch nicht meiner, ich kann den hier heute nicht mit nach Hause nehmen, aber trotzdem dieses Gefühl zu haben, okay, wie fühlt sich das an, diesen Gürtel in der Hand zu haben und dann natürlich immer wieder darauf zurückgreifen zu können und wirklich zu wissen, wie sich das für dich in dem Moment anfühlt, ist natürlich super wertvoll, auch aus mentaler Perspektive. Also, das ist so ein Bild, wo du sagst, das hat dich auch wirklich unterstützt die ganze Zeit.
Ja, auch, auf jeden Fall. Weil ich wusste halt auch immer ganz klar, das will ich. Das ist mein Ziel, ja.
Sehr cool. Ich habe ein bisschen natürlich auch im Vorfeld so Research gemacht, mir angeschaut, okay, was muss ich wissen über dich oder was schreiben irgendwie so andere Medien über deinen Werdegang? Und ich fand es super spannend. Das ist mir auch gefallen. Ich habe bei Google, und das ist natürlich vielleicht auch individuell, aber ich habe bei Google einfach eingegeben, Tina Rupprecht, WM-Titel. Und dann gab es spannenderweise in meiner Auflistung genau untereinander zwei völlig konträre Artikel von der Sportschau. Nämlich der eine, erste war der aktuelle vom 12. Januar, glaube ich, 2024, so, mit der Überschrift Tina Rupprecht boxt um Weltmeisterschaft im Atomgewicht. Und genau darunter war der Artikel vom 26. März 2023 mit der Überschrift Bitteres Ende, Tina Rupprecht verliert engen WM-Kampf. Das heißt, so Sieg und Niederlage quasi genau untereinander aufgelistet. Was ist für dich so in diesem einen Jahr passiert, wo du lange Zeit ungeschlagene Weltmeisterin warst, dann den WM-Titel verlierst in der höheren Gewichtsklasse und jetzt nicht ganz ein Jahr später, ungefähr 9 Monate später, dann plötzlich in der anderen Gewichtsklasse wieder Weltmeisterin bist. Was hat das mit dir auch im Kopf gemacht, so dieser ganze Prozess, diese Ups und Downs?
Naja, also natürlich war das erstmal für mich schlimm, als ich verloren habe in den USA. Das war auch meine erste Niederlage im Profibereich. Und jeder will immer gewinnen. Aber ja, es ist ja in jeder Sportart, egal welche, dass man einfach nicht immer gewinnen kann. Also es ist genauso ein Teil vom Sport. Und ich bin auch nach dem Kampf erstmal raus und habe erstmal geheult eine halbe Stunde in der Umkleide, was auch voll okay ist. Das muss erstmal raus. Und dann ist man erstmal enttäuscht und muss das verdauen. Ja, und das habe ich aber auch. Und jetzt bin ich eigentlich, ich bin auch irgendwie dankbar für die Erfahrung und ich würde es auch immer wieder so machen, auch wenn ich jetzt vielleicht dort den Titel verloren habe. Weil wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich auch vielleicht nie in die andere Gewichtsklasse gegangen. Also man sagt ja immer so schön, wo eine Tür zugeht, öffnet sich vielleicht eine neue. Und ich muss jetzt sagen, ich fühle mich so super wohl in diesem Atomgewicht. Das macht mir so Spaß. Und natürlich ist es mega, dass ich nach der Niederlage sofort wieder eine Chance hatte, um die WM zu boxen. Also muss man auch dazu sagen, das ist jetzt nicht die Regel, dass das so geklappt hat. Normal machst du erstmal ein paar Aufbaukämpfe und dann musst du halt gucken, wie geht jetzt die Reise weiter. Und dass das dann geklappt hat mit dem WM-Kampf, das war natürlich schon mega. Und ja, umso happier war ich dann natürlich, als ich dann mir den Titel da wiedergeholt habe.
Ich finde, in all dem, was du sagst, hört man, oder ich zumindest, super raus, dass du halt, im Englischen sagt man immer so schön, so Growth-Mindset, so dieses Wachstums-Mindset auf ganz vielen Ebenen schon meiner Meinung nach integriert hast, gerade wenn es um den Umgang mit Niederlagen geht, die Vorbereitung auf die nächste Challenge, wirklich eine positive Perspektive auch vielleicht aus Dingen zu ziehen, die im Anfangsmoment super enttäuschend sind oder wirklich ein Rückschlag sind. Ist das was, was sich für dich natürlich im Sport entwickelt hat, oder ist so diese Sichtweise, diese Einstellung, die Mentalität dahinter für dich was auch, wo du wirklich spezifisch dran gearbeitet hast über die Jahre hinweg?
Also ich sag mal so, ich musste ja vor dieser Niederlage mich eigentlich 10 Jahre mit dem Thema nicht so viel beschäftigen, weil ich immer alles gewonnen habe. Was ich aber schon gemacht habe, ich habe mich immer mit dem mit dem Thema mentale Stärke und so weiter beschäftigt. Also ich habe da auch viele immer Bücher gelesen und also ich habe mich da eigentlich immer auch weiterentwickelt. Und selbst wenn es jetzt vielleicht nicht im Wettkampf ist, gibt es ja auch mal schlechte Trainings oder es gab auch viele Sparringseinheiten, wo ich danach in die Umkleide bin und geheult habe, weil einfach nichts funktioniert hat. Und mir dachte, was ist das für eine Scheiße? Das war auch gut so, weil dadurch wachst du einfach auf und sagst, okay, es gibt noch viele, viele Sachen, an denen ich arbeiten muss. Und weil genau, wenn ja immer alles glatt läuft, dann fängt man nicht an nachzudenken und an sich zu arbeiten, weil dann passt ja alles. Und das ist immer gut, wenn eben Dinge halt nicht so klappen, weil dann fängt man an zu überlegen, okay, was muss ich vielleicht anders machen oder verändern oder ja, und das sind halt, deswegen braucht man einfach solche Momente auch.
Ich habe letztes Mal ein Interview gesehen von einer Olympiathletin, ich glaube, es war von einer Leichtathletin, die gefragt wurde, woran sie eine erfolgreiche Trainingseinheit festmacht. Und sie hat darauf geantwortet, für sie ist eine erfolgreiche Trainingseinheit, dass sie weiß am Ende, was sie noch besser machen kann. Und so ein bisschen schwingt das, glaube ich, auch bei dem mit, was du gerade gesagt hast. Es ist so eine Perspektive, die du für dich, wenn auch vielleicht unterbewusst entwickelt hast, so immer wieder zu schauen, okay, was kann ich noch besser machen und gar nicht dich vielleicht zu sehr beeinflussen zu lassen, ob es jetzt wirklich objektiv von den Zielen her eine gute oder schlechte Trainingseinheit war?
Ja, das ist vielleicht, mein Trainer, der sagt immer zu mir, wenn es nichts mehr gibt, was wir noch verbessern können, dann können wir aufhören zu boxen. Und ich glaube, das ist in jeder Sportart so, weil es gibt immer was, woran du arbeiten kannst. Es gibt immer was, wo man noch verbessern kann. Und ich hatte jetzt auch, das war mein, ich weiß gar nicht, 7., 8. WM-Kampf. Und jedes Mal in der Vorbereitung merkst du halt wieder, boah, wie krass, es gibt so viele Sachen, die wir noch, an denen wir so schleifen, wie so ein Stein, der ist irgendwie nie so ganz fertig. Und das ist aber auch ja das Schöne, weil du bist nie fertig. Das wäre ja irgendwie langweilig. Ja, und da dann, ja, das trifft, glaube ich, ganz gut, was mein Trainer immer sagt. Und
sehr cool. Du hast gerade schon die Vorbereitung angesprochen auf die Titelkämpfe oder generell auf die Kämpfe natürlich. Vielleicht gerade auch so für die Zuhörer, die da gar keinen Einblick haben. Wie kann ich mir so eine Vorbereitung vorstellen? Ist das so Rocky-Style, wirklich hardcore, super intensiv? Oder ist es doch ein bisschen anders?
Doch. Kann man sich schon so ein bisschen so vorstellen. Also es kommt auch darauf immer an, was für ein Wettkampf. Also im Boxen kann es ja auch mal ein 4-Runden-Kampf, ein 6-Runden-Kampf, ein 8-Runden-Kampf sein. Und Titelkämpfe sind ja immer bei den Frauen 10 Runden, bei den Männern 12. Und da ist natürlich die Vorbereitung schon nochmal anders natürlich, weil du einfach die Ausdauer, eine gute Ausdauer brauchst, um ein gutes Tempo über 10 Runden gehen zu können. Und die letzten Vorbereitungen waren bei mir ja immer 10-Runden-Kämpfe, deswegen auch immer ziemlich ähnlich vom Ablauf. Also ich sag mal so richtig intensiv nach Plan sind so circa 10 Wochen. Und dann geht's halt so nach Phasen. Am Anfang machst du halt viel Kraft, Ausdauer, Grundlage-Ausdauer. Und dann geht es halt immer intensiver und wird auch immer spezifischer. Das heißt, je näher es zum Kampf geht, desto mehr trainieren wir natürlich dann auf Explosivität, auf Schnellkraft, schnelle Beine. Und bis kurz vorm Kampf halt viel Pratzenarbeit auch mit dem Trainer, viel Taktik. Und dann so 3 Wochen vorm Kampf geht es dann los mit der Sparringsphase. Das ist eigentlich so die wichtigste Phase. Wir sagen auch immer die heiße Phase, wo du halt dann wirklich mit geeigneten Partnern, die im besten Fall so ein bisschen wie die Gegnerin sind, dann eben Trainingswettkampf macht. Das heißt, du gehst erstmal über 6 Runden, dann über 8 und dann immer wieder über die 10, 10, 10. Und so halt auch diese spezifische Ausdauer aufzubauen. Aber es ist sehr, sehr hart. Und ich trainiere auch immer 2 Tage in der Woche, fahre ich in meinen Bayerischen Wald zu meinem Kraft- und Konditionstrainer, der Sepp Maurer. Und da machen wir wirklich nur reines Kraft-, Ausdauer- und Athletiktraining, also High Performance. Und da ist schon echt immer, puh, also da ist im Bayerischen Wald ist ja viele Berge, die man hochlaufen kann. Und da muss ich dann halt immer die Berge hoch und dann auch im Schnee dann teilweise. Also manchmal fühlt man sich echt wie bei Rocky. Und das Training ist so anstrengend. Also wirklich jedes Mal danach kann man kotzen. Aber du weißt auch danach, egal was kommt, nichts ist so schlimm wie das Training dort. Nichts wird mich aufhalten, weil ich habe das geschafft, also schaffe ich das andere auch. Also es ist auch eine Art von Mentaltraining, weil du weißt einfach, schlimmer wie das geht nicht und du hast alles geschafft, du hast alles dafür getan. Also ja, dann geht man einfach mit so einer Sicherheit in den Kampf auch. Ich habe alles gemacht, jetzt mehr kann ich nicht machen. Und es gibt dir einfach so eine Sicherheit.
Würdest du sagen, dass auf der Ebene so das Training für dich anspruchsvoller ist als der Kampf selbst dann später?
Anders. Aber manchmal ja. Manchmal so von der Intensität ist das Training härter, anstrengender. Aber im Kampf ist halt natürlich ganz andere Faktoren noch. Da ist die Nervosität, da ist natürlich der Gegner, der ja immer anders ist, den du nicht beeinflussen kannst, wie es der Gegner ist. Es ist ja nicht immer gleich, wie, keine Ahnung, bei einem Sprint, wo ich immer die gleichen, da hat man vielleicht auch Wind, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber halt der Gegner ist ein direktes Gegenüber. Das ist schon anders beim Kampfsport. Und da, das spielt natürlich da auch eine große Rolle, wie du dann letztendlich mit dem Druck und dem der ganzen Anspannung umgehen kannst.
Wie gut gelingt es dir gerade in so einer 10 Wochen Vorbereitung, vielleicht jetzt auch spezifisch zum Beispiel bei dem WM-Kampf vom Januar, da auch mental nicht zu sehr abzuschweifen? Also was ich mir vorstellen kann, ist natürlich dann so, je näher du dem Kampf kommst von der Wochenzahl her, dass dann der Kopf natürlich automatisch auch immer mehr sich mit dem Kampf beschäftigt, so wie das sein könnte, potenzielle Ausgänge. Gelingt es dir gut oder eher weniger gut, beziehungsweise musst du da wirklich nachhelfen, so dann auch präsent beim Training zu bleiben und nicht zu sehr abzuschweifen?
Das klingt mir sehr gut. Ich habe da eigentlich jetzt nicht so irgendwie Probleme, dass ich mich da jetzt bewusst zurückholen muss, sondern ich bin da so fokussiert einfach immer. Und ja, so die letzten Wochen vor allem vom Kampf, da gibt es eigentlich für mich nichts anderes mehr. Also das ist alles wirklich auf den Kampf ausgelegt. Und man merkt schon auch natürlich, dass die Anspannung langsam kommt. Also je näher es da hingeht, desto angespannter ist man auch. Mein Freund merkt das, glaube ich, manchmal auch. Und was natürlich beim Boxen auch dazu kommt, ist Gewicht machen. Wir müssen ja unser Gewicht bringen einen Tag vorm Kampf. Und das da hatte ich nie viel Probleme mit, vor allem in dem Minimumgewicht. Aber jetzt im Atomgewicht musste ich zum ersten Mal, was man eigentlich gar nicht laut sagen darf beim Boxen, aber musste ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig, wirklich Gewicht auch machen, also Gewicht verlieren. Und das ist natürlich schon auch, man sagt immer mal 2 Kämpfe, der erste Kampf ist die Waage und der zweite dann im Ring, weil das halt einfach psychisch so anstrengend ist, weil du jedes Gramm, was du isst, alles musst du aufpassen. Und da wird man halt einfach auch gereizt, wenn man immer Hunger hat und dann halt trotzdem noch trainieren muss und leisten muss. Das ist sehr anstrengend, ja. Aber ich habe es gut gehandelt, glaube ich, auch mit der Unterstützung von meinem Trainer natürlich. Und hat trotzdem mega viel Spaß gemacht.
Jetzt warst du ja gerade im Januar bei dem WM-Kampf eher so ein bisschen vielleicht von außen betrachtet in so einer, ich sag mal, Underdog-Position. Also du hast gegen die amtierende Weltmeisterin gekämpft. Das war das erste Mal, dass du um den WM-Titel im Atomgewicht gekämpft hast. Du hast gerade den Switch gemacht in die neue Gewichtsklasse. Deine Gegnerin war 10 Zentimeter größer. Das heißt, ich glaube, so rein objektiv hätte man sagen können, hey, sie ist absolut die Favoritin für den Kampf. Was hat dir geholfen, dann trotzdem mit Selbstvertrauen in diesen WM-Kampf reinzugehen und zu wissen, du kannst sie schlagen?
Das war tatsächlich, ich bin dieses Mal ja als Challenger reingegangen und ich habe mich so gefühlt wie am Anfang von meiner Karriere, wo ich einfach noch gar nichts halt hatte und mir das jetzt wieder alles hart erkämpfen muss. Und mein Trainer sagt auch immer zu mir, du musst immer die Jägerin bleiben und darfst niemals zur Gejagten werden. Und ja, damit meint er einfach nur die Einstellung halt, mit der du letztendlich in den Kampf gehst. Also gehst jetzt da rein und hast du Angst um deinen Titel, den zu verlieren, dann bist du ja schon die Gejagte. Aber ich bin so richtig als Jägerin rein und einfach hungrig. So, ich will jetzt wieder gewinnen und ich will die jetzt weghauen. Und ich hatte eigentlich die ganze Zeit schon so ein, einfach so ein gutes Gefühl, so, dass wenn einfach mein Kopf ganz klar ist, das ist das Wichtigste, dann schlage ich die, egal was kommt, weil ich war so stark drauf und ich wusste, ich mache das heute. Ja.
Jetzt hattest du ja auch noch die, ja, sagen wir mal, Besonderheit, dass du den Titelkampf in Deutschland bestreiten konntest, in Berlin vor sozusagen zumindest national heimischem Publikum, jetzt nicht irgendwie in der Nähe von Augsburg, was vielleicht nochmal irgendwie heimischer für dich gewesen wäre, aber zumindest auf jeden Fall deutsches Publikum. Hat es dazu beigetragen, dass es dir nochmal mehr Sicherheit gegeben hat, weil du wusstest, hey, da sind potenziell einfach viele Leute auf deiner Seite, oder ist es eher was, was so die Nervosität nochmal erhöht hat?
Das war tatsächlich bei diesem Kampf eine interessante Konstellation, weil beim Boxen ist ja schon immer so, man sagt ja schon immer so ein bisschen Heimvorteil gibt's schon. Nur in diesem Fall war es so, dass meine Gegnerin, die war ja Tschechin, und sie ist unter Vertrag bei einem deutschen Promoter, der Veranstalter eben auch dieses Events, ist sie die Boxerin gewesen. Das heißt, sie war eigentlich sozusagen bei ihrem Heimpromoter. Aber ich war die Deutsche. Aber nichtsdestotrotz, sie kommt aus Tschechien, Ústí nad Labem, das ist sehr nah an Berlin. Und sie hatte also zu dem Wettkampfort 2,5 Stunden Autofahrt. Und von uns nach Augsburg, nach Berlin waren es 7 Stunden fast. Das heißt, auch vom Publikum her, war es jetzt eigentlich nicht so, dass mehr Leute von mir, es war, glaube ich, ziemlich ausgeglichen. Und es war ganz interessant so. Also ich würde auch mal sagen, die Halle war jetzt nicht so, gleich von vornherein alle auf meiner Seite, sondern es war sehr geteilt so. Man hat auch immer gehört, die einen schreien für mich, die anderen für sie. Also ja, aber nichtsdestotrotz kenne ich beide Seiten. Also ich kenne sowohl, wenn die Halle, ganze Halle für dich schreit, aber ich kenne es auch jetzt wie in den USA, dass die ganze Halle gegen dich und dich am Anfang sogar ausbuht. Also ja.
Okay, spannend. Jeder, der jetzt schon mal Boxen geschaut hat, weiß natürlich so ein bisschen, okay, wie dann so vielleicht die Abläufe sind, gerade auch so vorm Kampf, bei Live-Übertragung. Man sieht ja dann immer auch nochmal irgendwie vielleicht so einen kleinen Einblick in die Kabine, dann der Einlauf in den Ring. Was man natürlich nie sieht, ist so, okay, was passiert eigentlich im Kopf der Athleten, Athletinnen in dem Moment so. Von daher, nimm uns mal mit, so gerade die Momente, wenn du wirklich weißt, okay, jetzt geht's raus aus der Kabine, in die Halle, in den Ring. Was geht dir dabei durch den Kopf oder wie versuchst du dich vielleicht da wirklich auch nochmal so mental vorzubereiten, dass du wirklich ready bist, wenn du in den Ring steigst?
Also am Kampftag selber, der Kampf ist eigentlich, der Tag ist eigentlich immer total ätzend, weil du den ganzen Tag nur rumgammelst und auf den Abend wartest halt. Das heißt, du stehst morgens auf, frühstückst, dann geht man vielleicht eine Runde spazieren, dann legt man sich nochmal hin. Dann, gut, ich persönlich, ich habe da auch so ein paar meine Übungen, zum Beispiel so Atemübungen und ja, da gehst du halt nochmal im Kopf vielleicht bisschen so den Kampf durch, den Ablauf. Und ja, dann wartest du nur, dass es halt abends wird. Und ja, sobald du dann auf dem Weg zur Veranstaltung, so dann geht es langsam halt los bei mir. mit der Nervosität, dann kommt so das Adrenalin langsam und dann gehst du in die Kabine. Ich gehe dann immer kurz in die Halle, check die Halle ab, guck mir so, ah, die Stimmung, okay, und das passt dann. Und dann gehe ich in meine Umkleide und komme da aber auch nicht mehr raus, weil es gibt auch zum Beispiel jetzt bei dem Kampf, haben mir Leute gesagt, meine Gegnerin, die saß am Anfang noch im Publikum, hat sich die Kämpfe angeschaut. Also das ist einfach Typsache. Und ja, dann ziehst du dich halt um und dann wird man erstmal getaped, also quasi die Bandagen angelegt. Da ist dann auch immer ein Offizieller vom Weltverband dabei, der das kontrolliert, dass da auch alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann, ja, und dann machst du dich warm und dann kommst du halt total in deinen Tunnel. Also dann ist wirklich Adrenalin cool, alles fährt hoch auf 100% und ja, du weißt ja dann, um wie viel Uhr quasi du dran bist und dann schlägt man sich ein, zieht die Handschuhe an und dann wartet man eigentlich nur die ganze Zeit so, geht es jetzt endlich los, dann geht es jetzt endlich los und ich warte dann immer auf diesen Moment, wenn dann dieser Typ reinkommt, der sich halt zum Ring führt, wenn die dann an die Tür klopfen und sagen, jetzt geht's los, okay, jetzt geht's los, so wie so, oh, jetzt geht's los. In den Krieg. Und ja, geht halt raus in die Halle und dann kommt der Walk-in natürlich immer mit deinem Song und das ist einfach mega, Gänsehaut pur. Und dann läufst du dann zum Ring und dann dauert es ja immer noch ein bisschen, dann kommen die Hymnen und die Offiziellen werden vorgestellt, aber das, ja, das nimmt man alles nicht so, also man konzentriert sich da jetzt nicht so arg drauf, oder ich zumindest nicht, sondern du bist so in deinem Fokus, so ganz ruhig und klar und konzentriert auch. Und ja, einfach gleich das abzurufen, was du alles monatelang geübt hast. Ja. Aber was ich auch jetzt für mich gelernt habe, bei diesem Kampf auch, und ich arbeite ja auch mit einem Mentaltrainer, Yassin Seiwasser, vielleicht sagt er dir ja was. Und der hat mir jetzt auch vor dem Kampf nochmal mitgegeben, so zum Beispiel auch, wie du sagst, Mentaltraining, visualisieren, ist das eine, du gehst den Kampfablauf durch, so zum Beispiel, die macht so, ich mach das und bla bla bla. Und aber das andere, nur das Ziel, also nur den gewünschten Zustand mit allen Gefühlen, so wenn dann dein Arm hochgeht. Und das Wichtige ist, dass man quasi diese Taktik, die du dann vorbereitet hast, dass du das dann irgendwann gut sein lässt und nicht noch dann in der Umkleide, sondern dass du dann sagst, okay, jetzt, das passt, ich lasse es jetzt los und dann einfach nur vertrauen. Und loslassen. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe dann auch gar nicht mehr über die Taktik nachgedacht. Und dann kommst du auch in diesen Flow einfach rein, dass du nicht mehr dich verkopft und du bist einfach frei in deinem Kopf und dann fließt alles. Und das hat diesmal so geil funktioniert. Und das war voll schön. Ich weiß gar nicht mehr, was du gefragt hast, weil ich verliere mich immer so in der Antwort.
Aber das war eine super Antwort, weil es ging ja genauso wirklich um diesen Einblick mal so, hey, was geht dir da durch den Kopf, womit beschäftigst du dich mental, so auch gerade in den letzten Minuten wirklich vor dem Kampf. Und ja, mega schön auf jeden Fall zu hören, dass du da auch so für dich einfach so diesen Flow genau gefunden hast und auch wirklich da vorm Kampf so, ja, in so einen Modus kommst, wo du einfach loslassen kannst und wirklich so in dieses Vertrauen reingehst. Was natürlich alles auch darauf basiert, dass du vorher die ganze Arbeit investiert hast, so die ganzen 10 Wochen, die du vorher da reingesteckt hast an Training, auch dieses Bewusstsein der kleinen Erfolge, über das wir vorhin schon gesprochen haben, so das spielt ja da alles mit rein, dass du überhaupt dann in dem Moment wirklich auch loslassen kannst, sagen kannst, okay, ich habe jetzt dieses Vertrauen, ich weiß, ich kann die schlagen und alles, was ich jetzt tun muss, ist einfach da rauszugehen und ja, präsent zu sein in dem Kampf und einfach in jedem Moment wirklich auch da zu sein. Und das ist, glaube ich, noch so die letzte Frage, die ich dazu habe. Weil jeder, der schon mal geboxt hat, irgendwie eine Kampfsportart gemacht hat, hat, glaube ich, relativ schnell festgestellt, dass es bedeutend intensiver, als man das von außen wahrnimmt. Ich erinnere mich noch, ich habe immer früher so mit 16, 17, 18, als ich irgendwie die ersten Boxkämpfe damals geschaut habe, dachte ich mir immer so, boah, das sieht eigentlich voll easy aus, in Anführungsstrichen so, weil für mich das gar nicht so krass mit Ausdauer zu tun hatte. Ich dachte, ja, okay, die tänzeln dann so ein bisschen im Ring rum, das kann nicht so krass anstrengend sein. Und als ich dann, glaube ich, so mit 20 das erste Mal beim Kickboxen war und dann auch jetzt zum Beispiel letztes Jahr waren wir in Thailand, da habe ich viele Muay Thai-Sessions genommen und da nochmal einfach gemerkt, okay, da ist einfach eine krasse Intensität dahinter und es ist ein ganz anderes Ausdauerlevel auch nochmal, was es dafür braucht. Und natürlich auch eine krasse Beeinflussung dann für den mentalen Fokus. Also merkst du für dich dann schon auch, dass es wirklich so über die Runden hinweg, immer sich anders anfühlt oder immer schwieriger, wirklich auch mental präsent zu sein für dich und den Fokus aufrechtzuerhalten?
Ich glaube, dass das auch von Kampf zu Kampf vielleicht variiert. Das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen tagesformabhängig. Ich habe die Erfahrung gehabt, oft, dass ich in meinen Kämpfen, wenn die so über 10 Runden gingen, dass ich immer in der Mitte vom Kampf so einen kleinen Durchhänger hatte, so, weiß nicht, wo irgendwie, jetzt nicht unbedingt konditionell, aber irgendwie so, wo ich so mal ein bisschen so die Runde auch abgegeben habe. Und es war voll oft so. Und diesmal aber, in diesem Kampf, war das gar nicht so. Und ich hatte bestimmt auch vielleicht mit meinen, weil ich wirklich konditionell richtig, richtig mega krass drauf war. Und ja, aber ehrlich gesagt, so irgendwie die Konzentration oder so halten, ist mir jetzt noch nie schwer gefallen, so über die 10 Runden, weil ich einfach da so in dem Moment bin. Und du kannst, ich weiß nicht, aber du kannst auch gar nicht anders, weil wenn du mal einfach eine Sekunde nicht aufpasst, kann halt beim Boxen blöd ausgehen. Mhm. Und ja, aber wie du auch sagst, es ist wirklich wahnsinnig anstrengend und es sieht immer so einfach auch aus von außen, aber es ist echt abartig.
Ja. Ja, ich glaube natürlich, wie du gerade gesagt hast, so selbst wenn du mal für eine Sekunde kurz den Fokus verlierst, dann hast du im schlimmsten Fall natürlich relativ schnell den Reminder in Form der Faust deiner Gegnerin im Gesicht oder am Körper, der dich dann wieder darauf
richtig
hinweist, hey,
der
fokussier dich mal bitte auf den Kampf. Ja, ja, cool.
Ja, das ist halt das beim Boxen. Wenn ich aufpasst, tut's weh.
Mhm. Okay. Wie geht's jetzt für dich weiter? Also du hast jetzt den Weltmeistertitel gewonnen. Wie lang dauert das jetzt für dich, dass du das wirklich, sag ich mal, auch genießen kannst? Und wann gehst du dann vielleicht ein bisschen wieder quasi in die Rolle der Verteidigerin, diesmal dann nicht die Challengerin, sondern die Verteidigerin, wenn es darum geht, den Titel zu verteidigen?
Ich genieße immer noch. Also ich bin immer noch so, yeah, alles cool. Aber ich bin auch schon wieder im Training natürlich. Ich kann auch gar nicht ohne, weil du bist ja, dein Körper ist es gewohnt. Und ja, also mein Wunsch wäre schon so vorm Sommer so irgendwie noch mal zu boxen. Das liegt natürlich dann auch immer so ein bisschen in der Hand vom Management, die dann die Kämpfe quasi abchecken. Und es ist ja jetzt so, ich bin jetzt quasi wieder die Titelträgerin. Das heißt, ich habe einmal im Jahr eine Pflichtverteidigung. Das bedeutet, ich muss eine vom Weltverband angeordnete Gegnerin boxen. Wenn ich das nicht tue, dann wird mir der Titel anerkannt. Und darüber hinaus kann man aber auch freiwillig verteidigen. Das heißt, ich darf theoretisch so oft, ich möchte den Titel verteidigen. Bei einer freiwilligen Verteidigung kann ich dann auch die Gegnerin auswählen. Allerdings muss die natürlich dementsprechend gerankt sein. Also es kann jetzt nicht die Nummer 50 von der Welt sein. Dann sagt der Weltverband natürlich, nein, das geht nicht. Also die muss schon Top 10 sein. Und die wird dann eben abgesegnet und dann, wenn die zustimmt, dann macht man da halt natürlich eine Anfrage, hey, möchtet ihr boxen um die WM? In der Regel sagen die natürlich ja. Und so wird es dann eben die Kämpfe vereinbart. Mhm. Es sei denn, es ist eine Pflicht, dann ist gar keine Frage, klar.
Mhm. Okay, alright.
Ja, und dann schauen wir einfach, was sich da ergibt. Ja.
Mhm. Ich habe noch 2 Fragen, die ich dir abschließend auf jeden Fall stellen will. Und zwar, erste Frage, die ich all meinen Interviewgästen hier ganz am Ende immer stelle. Wir haben vorhin schon ein kleines bisschen darüber gesprochen, weil im Sport dreht sich natürlich am Ende, gerade im Profibereich, im Leistungssport, trotzdem alles um Erfolge. So, das heißt, am Ende wirst du immer anhand deiner Erfolge gemessen, zumindest von außen her. Und trotzdem bedeutet Erfolg natürlich individuell für jeden was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Tina?
Für mich ist es einfach, dass ich jeden Morgen aufstehe und weiß, warum ich das mache. Und das ist einfach, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, weil ich da aufgehe. Und ja, und manchmal ist vielleicht auch nicht immer nur Sieg, 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 sondern wie wir schon gesagt haben, einfach der Erfolg, dass du dich selber entwickelst und wachst. Und solange da auch die Freude eben dabei ist, das ist mir persönlich immer am allerwichtigsten, dass es mir Spaß macht. Und ich sage auch immer, wenn der Tag kommt, an dem ich ins Training gehe und denke mir jedes Mal, boah, kein Bock auf Training, dann muss man halt aufhören, weil dann ist der Punkt, okay, ist jetzt gut, vielleicht eine Zeit für was anderes. Und ja, das ist so für mich mein Erfolg, dass ich jeden Tag zum einen mich selber weiterentwickle und das Ganze mit Freude mache.
Danke dir fürs Teilen.
Und deswegen, was auch immer schön ist, ja, genau, was auch immer schön ist, der Weg ist das Ziel. Der Spruch ist so alt, aber der ist einfach 100% absolut der beste Spruch, weil es darum geht. So. Es geht nicht immer nur, was am Ende rauskommt, sondern all die Jahre, was du gemacht hast, was das für einen Sinn für dich hatte. Und was am Ende rauskommt, ja, ist halt so oder so. Aber letztendlich zählt ja der Weg.
Sehr schön. Last but not least, Tina, für all diejenigen, die nach dem Interview hier gerne deinen Weg noch ein bisschen weiterverfolgen wollen, mitbekommen wollen, wann gibt es den nächsten WN-Kampf? Was ist der beste Kanal, um da einfach up-to-date zu sein bei dir? Instagram?
Ja, genau. Auf Instagram, da halte ich immer alles auf dem Laufenden, auch bezüglich der nächsten Kämpfe und so weiter. Tina Rupprecht heiße ich da einfach zusammengeschrieben. Und da gibt es immer alle News zu den Kämpfen. Ja.
Sehr cool. Dann packe ich das auf jeden Fall auch mit
in die Show. Und auf meiner Homepage auch.
Okay, dann packe ich das auf jeden Fall in die Shownotes. Und ja, danke dir einfach, dass du heute dabei warst. Danke für deine Zeit und danke auch für die Offenheit und natürlich alles Gute für deinen weiteren Weg und die, die nächste Titelverteidigung dann.
Ich danke dir, Patrick. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.